sieben Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Das wird doch gelacht, wer steht gerne auf einem Bein? Wir machen durch.
Anders als bei Roland Kaiser, dem selbst sieben Fässer Wein nicht gefährlich sein können, ist auf CDU-Bundesparteitagen offenbar schon ein Glas Wein eine Gefahrenstelle. Die Parteizentrale jedenfalls bat im Vorfeld per Mail die Aussteller höflich, den Alkoholausschank in der Ausstellungshalle auszulassen. Hochprozentiges gab es dann auf dem Parteitag in Stuttgart trotzdem. Mit 91,2% wurde Friedrich Merz als CDU-Bundesvorsitzender bestätigt. In seiner Rede zuvor hatte er sich den Delegierten in einer ungewohnten Rolle gezeigt. Merz, der Kantenlose. Da sprach nicht der Vorsitzende einer Partei, die heiß auf eine Politikwende ist, sondern der Kanzler einer Koalition, die bisher nicht über den kleinsten gemeinsamen Nenner hinausgekommen ist. Und dieser Kanzler gab vor seiner Partei ein Bekenntnis zur politischen Mitte als Fundament seines Regierungskurses ab. Und obendrein noch ein Bekenntnis zur SPD als Koalitionspartner. Verantwortung verpflichtet. Das war das offizielle Motto des Parteitags. Vor Landtagswahlen keine Unruhe, das inoffizielle. Über zwei Tage in Stuttgart mit einer CDU, die versuchte, sich in Geduld zu üben, geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Jenseits des Offensichtlichen, etwa wie reagierte Merz auf Angela Merkel, die sich nach längerer Abstinenz mal wieder bei ihrer Partei blicken ließ, oder wurde Merz von Markus Söder gepiesackt, nehmen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit hinter die Kulissen des Geschehens. Oder wie Robin sagen würde, es wird kleinteilig, aber sehr interessant.
Machtwechsel. Wer regiert Deutschland? Mit Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander.
Und deshalb will ich Ihnen, liebe Delegierten und Delegierten der CDU Deutschland, stellvertretend für die fast 400.000 Mitglieder unserer Partei, aber auch und vor allem den Wählerinnen in ganz Deutschland sagen: Ich habe mich abschließend entschieden, die Zustimmung zu unserer Politik ausschließlich in der politischen Mitte unseres Landes zu suchen.
So Friedrich Merz in seiner Rede auf dem Stuttgarter Bundesparteitag. Abschließend entschieden, Zustimmung ausschließlich aus der politischen Mitte, das war die eigentliche, die zentrale Botschaft an die Partei. Robin, diese Eindeutigkeit, war es das, was die Delegierten von Merz in Stuttgart hören wollten?
Das ist eine sehr gute Frage, weil es ist ja eine Absage auf keinen Fall, niemals mit der AfD. Aber er hat es eben nicht so gesagt, sondern er hat gesagt, abschließend, ausschließlich. Also er hat fast wie so ein Chef gesprochen in einem Unternehmensgespräch. Und das aber ist der Kernsatz der Rede, weil Merz will klar machen, es gibt diese Koalition mit der SPD und es gibt nichts anderes. Und alle Reformen können nur in dieser Koalition funktionieren. Und aus dieser Erkenntnis leitet sich alles Weitere ab.
Ja, lass uns da auch nochmal reinhören, weil er hat deutlich gemacht, was die Konsequenz ist aus diesem politischen Mittel ausschließlich.
Wahr ist, das verengt uns jedenfalls im Augenblick auf eine Koalition mit der SPD. Aber gerade wir Christdemokraten müssen alles tun, und ich werde es als Parteivorsitzender tun, dass das Erbe der Geschichte unseres Landes, das auch zugleich das Erbe unserer Partei ist, nicht verspielt wird, nur um ein kurzfristiges Machtwillen, Erfolgeswillen mit den rechtspopulistischen Kräften in unserem Lande, liebe Freundinnen und Freunde.
Mit diesen Sätzen stellt sich Merz ja gegen die in weiten Teilen der CDU verbreitete Erzählung der SPD als B- und vor allem Verhinderin in dieser Koalition. Und Robin, indem er eine klare und unverrückbare Ansage an jegliche Gedankenspiele über eine Minderheitsregierung gemacht hat, sagt er ja seiner Partei, findet euch damit ab, dass es derzeit nur mit der SPD geht.
findet euch damit ab, ist eine sehr gute Beschreibung, weil es gibt ja keine große Bewegung in der Union, die sagt, lass uns das mit der AfD machen. Es ist eher etwas Psychologisches, ja, dass man sich immer wieder rauswünscht aus schwierigen Bedingungen. Ja? Also die Bedingungen sind, man regiert mit einer SPD, die ganz anders tickt, und dann imaginiert man sich, könnte es nicht doch mit der AfD oder viel häufiger, könnte es nicht doch mit einer Minderheitenregierung. Ja? Und das sind eigentlich psychologische Ausweichreaktionen, die aber hemmen, weil sozusagen sie an der konkreten Arbeit hemmen. Und was Merz sagt, ist, die Bedingungen sind gegeben, wir arbeiten unter diesen Bedingungen und zu diesen Bedingungen gehört nun mal die SPD und der Groschen muss jetzt bei allen fallen. Und das ist natürlich etwas, womit man den Delegierten keinen Honig um den Bart schmiert, weil wie so oft bei so psychologischen Ausweichkisten, davon muss man sich dann trennen, da muss man sich mal ehrlich machen. Also damit hat sich Merz eigentlich nicht populär gemacht, aber dass es ihm so wichtig war, das ins Zentrum dieser Rede zu stellen, zeigt, dass er glaubt, ohne diesen Groschen, der jetzt fallen muss, und zwar nicht nur im engeren Kreis der Führung, sondern sozusagen in der Breite der Partei, geht es nicht.
Und Merz hat ja auch verbal abgerüstet. Wenn er zum Beispiel über den Sozialstaat gesprochen hat, dann hat er nicht gesagt, wie es ja bisher immer der Fall war, den könne man sich in seiner jetzigen Form nicht mehr leisten, sondern er hat in weichgespült gesagt, wir wollen diesen Sozialstaat dauerhaft finanzierbar machen. Das klingt ja ganz anders. Und er hat dann noch angefügt, Reformen bedeuten eben nicht zusammenstreichen und das war's. Robin, ich würde sagen, Bärbel Baas gefällt das.
Ja, Bärbel Baas ist da ein gutes Stichwort, weil Bärbel Baas ist ja so eine Art Prellbock geworden für Unionsrhetorik in den letzten Monaten. Auf diesem Parteitag auch, aber nur 2-3 Mal und auch nicht bei Leuten, die im Zentrum der Debatte standen. Warum ist das so? Weil Bärbel Baas ja einmal gesagt hat, das ist Bullshit. Ja? Und Bullshit war gemeint, der Anspruch auf, dass es so mit dem Sozialstaat nicht weiterginge. Und dass Merz genau darauf nicht eingestiegen ist. Das hat sogar nicht nur etwas von Lernprozess, das hat etwas von Selbstkritik. Weil dieses Bärbel-Baas-Bullshit-Quote aus dem vergangenen Jahr folgte ja auf eine Ansage von Friedrich Merz persönlich. Friedrich Merz hatte im vergangenen Jahr auch auf einem Parteitag, auf dem Landesparteitag der NRW-CDU, gesagt, wir können uns dieses System so nicht mehr leisten. Gemeint der Sozialstaat, ja. Also ein Unionspolitiker sagt, Sozialstaat geht nicht und eine Sozialdemokratin sagt, ist Bullshit. Und wenn beide zusammen regieren und Reformen machen müssen, ist das natürlich eine denkbar schlechte Aufstellung. Und deshalb nimmt Merz sich jetzt zurück und Merz redet nicht mehr, wir können uns das System nicht mehr leisten. Er redet im Gegenteil, zusammenstreichen ist es nicht. Das ist natürlich argumentativ völlig, wenn man so will, eine Vorlage für Bärbel Baas, weil das könnte Bärbel Baas auch sagen, streichen ist es nicht. Zur Reform hat sie rhetorisch schon gefunden. Und dann in einem weiteren Schritt sagt er eigentlich auch noch, die Union muss das nicht nur tun, dem Koalitionspartner zuliebe, sondern auch aus eigenem Willen. Da sagt er, das ist eigentlich auch unsere eigene Tradition, also den Sozialstaat weiterzuentwickeln und nicht nur zusammenzustreichen. Und wenn man das überhöhen würde, könnte man sogar sagen, da steckt so eine gewisse Entneoliberalisierung der CDU drin, die man Friedrich Merz am wenigsten zugetraut hat, aber zu weit will ich es jetzt auch nicht treiben.
Robin, was ja auffällig war, wir saßen im Saal, während Merz redete und es war doch recht unruhig. Also es wurde viel gemurmelt und es gab auch relativ wenig Zwischenapplaus. Aber am Ende der Rede dann ist der Saal aufgesprungen und es folgte ein 11-minütiger Applausregen. Parteidisziplin schlägt Parteiseele. Kann man sich diesen Applaus so erklären am Ende?
Ja, das kann man sich so erklären. Also das ist ja so, man kann sich das, also Hörerinnen und Hörer, die dem politischen Berlin interessiert gegenüberstehen, aber nicht so sehr damit verheiratet sind wie wir, wissen das vielleicht nicht, aber das ist wirklich so, da springen ja Leute auf und messen die Sekunden dieses Applauses und können dann vergleichen, wie war das bei Merkel und wie war das bei Kohl und ist es jetzt 10 Minuten und 3 Sekunden oder so. Also das ist einfach eine Pflichtübung. Und das, also es gibt bei allen Parteien dieses Ding, wir dürfen den Vorsitzenden nicht beschädigen. Bei der CDU ist es immer besonders stark. Ja, also linksliberale Journalisten haben früher immer geschrieben, das ist ein Kanzlerwahlverein, und da die CDU hat es gelesen und war stolz darauf. Ja, also die haben das schon irgendwie drin, aber die wollten jetzt einfach auch nicht in eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Parteivorsitzenden, auch wenn es tatsächlich Frustelemente gab in dieser Partei. Und deshalb diese von dir sehr präzise beschriebene ist eigentlich seltsame Sache. Während der Rede eine schwierige Stimmung, nach der Rede alle super happy oder haben wenigstens so getan.
Und natürlich haben auch die anstehenden Landtagswahlen etwas damit zu tun.
Also wir hatten ja schon gesagt, Friedrich Merz hat über den Jahreswechsel strategische Entscheidungen getroffen und eine davon ist, er muss diese Reform, die er ja machen will, er will ja Reformkanzler sein, er will ja an auch schwierige Dinge für die SPD ran, aber dass das nur geht, wenn er der SPD den Weg bahnt, wenn er da wie ein Schuhlöffel redet, damit die SPD in diesen Schuh kommt. Also das ist die eine Entscheidung. Und das zweite ist, dass ihm geraten wurde, dass er seine Beliebtheitswerte verbessern muss und dass er seine Rhetorik umstellen muss und dass seine Rhetorik als schimpfend, als strafend, als kritisierend, also dass die Leute sich von ihm ermahnt fühlen und das finden sie nicht gut. Also das hat er sich auch vorgenommen. Und ein drittes, du sagtest es schon, bald sind zwei Landtagswahlen.
Die Landtagswahlen, die jetzt anstehen, sind ja die in Baden-Württemberg und die in Rheinland-Pfalz. Und in beiden Bundesländern liegt der CDU-Kandidat in den Umfragen im Moment vorne, aber die Konkurrenz holt auf. Also in Rheinland-Pfalz ist es die SPD mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Alexander Schweizer. Und in Baden-Württemberg ist es Cem Özdemir, der da in den Umfragen im Moment mit den Grünen steigt. Und die Strategie der CDU darauf ist, keine Angriffsfläche bieten und Fehler vermeiden und das natürlich auf dem Bundesparteitag, auf den die ganze Republik jetzt geschaut hat.
Ja, exakt, so ist es und das ist gar nicht selbstverständlich. Also um mal in das populäre Genre der Fußballmetapher zu greifen, die CDU ist in Führung, aber sie versucht nicht, das 2-0 zu machen oder sogar das 3-0, sondern im Gegenteil, sie wechselt Defensivspieler ein und sie schlägt den Ball hinten weit raus und hofft, ein 1-0 über die Zeit zu retten. Ja? Und sowas kann natürlich nicht nur im Fußball schiefgehen. Ja? Und sowas sieht auch nicht gut aus. Und wenn man ehrlich war, auch dieser
Partei... Das weißt du als Schalke-Fan.
Da lassen wir das. Aber und wenn man ehrlich war, dieser Parteitag sah ja in weiten Teilen auch nicht gut aus. Ja? Also um es auf die Spitze zu treiben, ein auch in der Höhe verdientes 0-0. Also Friedrich Merz hat keine Angriffsfläche gegeben, also er hat keinen Widerstand irgendwo erregt. Das wollten die Wahlkämpfer so, aber er hat auch niemanden mehr angeregt. Also niemand rennt jetzt raus und sagt, wie geil, bald regiert die CDU in Baden-Württemberg, jetzt muss ich aber 7 Tage, 24 Stunden lang Wahlkampf machen. Sondern es war halt diese Defensivnummer, diese Fehlervermeidung. Und das kann ja klappen. Ne? Also der Plan ist, die erste Wahl ist Baden-Württemberg. Wenn Baden-Württemberg gewonnen wird, Baden-Württemberg ist ja für die CDU nicht nur ein großes, wichtiges Land, sondern auch so ein mythisches Stammland, was nur durch einen bösen Zufall der Geschichte an Winfried Kretschmann gegangen ist. Wenn man das zurückholt, so glaubt man, kriegt man einen Push und dann gewinnt man auch Rheinland-Pfalz. Und wenn man dann Rheinland-Pfalz zurückholt, dann hat man zum ersten Mal seit sehr vielen Jahren 10 von 16 Ministerpräsidenten und dann im Glanz dieses Sieges steigt man auch im Bund zum ersten Mal über 30%. Das ist so die Hoffnung, ja, so denken die sich das. Und so sah der Parteitag auch aus und eine Nebenironie ist, also dieses Defensivspielen, bloß keine Fehler machen, bloß keine Angriffsfläche bieten, Stichwort asymmetrische Demobilisierung, ist natürlich, jetzt hätte ich fast gesagt, so hat Angela Merkel 4 Fußball-Weltmeisterschaften gewonnen, aber es waren in Wirklichkeit Bundestagswahlen. Also das ist die alte Merkel-Logik und damit ist es natürlich schon witzig, weil Friedrich Merz und die Seinen haben ja immer erzählt, Merkel hat die Debatten kaputt gemacht, wir müssen wieder Debatten führen, Parteien müssen auch Kontroversen austragen, Parteien sind doch dazu da, die Meinungsbildung voranzubringen. Ja, und jetzt hat man ins Merkel-Fach gegriffen und die alte Rhetorik vergessen.
Wir unterbrechen kurz in eigener Sache. Anfang des Jahres haben Robin und ich uns selbstständig gemacht, um uns voll und ganz unserem Podcast Machtwechsel zu widmen.
Wir beide haben im Journalismus schon alles gemacht und das Gegenteil. Aber nichts hat uns so viel Freude in den letzten Jahren gemacht wie dieser Podcast. Ihr Feedback gehört dazu und natürlich auch die steigenden Abrufzahlen.
Deshalb haben wir entschieden, dass dieser Podcast von nun an unsere ganze Aufmerksamkeit verdient.
Jede Woche recherchieren wir für Sie, was in der Politik gerade wichtig, kontrovers und spannend ist.
Und natürlich gibt es auch musikalische Inspiration.
Ab heute erscheint Machtwechsel sogar zweimal die Woche. Aber damit wir weiter die gewohnte Qualität bringen können, die diesen Podcast ausmacht, brauchen wir Ihre Unterstützung.
Wenn Sie unsere Arbeit schätzen, dann unterstützen Sie uns bitte mit einem Abo in der Podcast-App Campfire FM. Dort können Sie sich außerdem mit uns und mit anderen Hörern und Hörerinnen zu unseren Folgen austauschen, weil auch wir sind regelmäßig auf Campfire.
Eins ist klar, Machtwechsel gibt es und wird es immer kostenfrei überall zu hören geben. Auf Spotify, bei Apple Podcast oder sonst überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Wenn Sie uns aber unterstützen wollen und wenn Sie immer als Erste dabei sein wollen, kommen Sie in unseren Club, in die Machtwechsel-Community. Das bestinformierte Hinterzimmer der Republik mit dem schlechtesten Musikgeschmack. Laden Sie die App Campfire FM runter. Die schreibt man übrigens vorne mit C für iOS oder Android. Wenn Sie nicht wissen, wie das geht, fragen Sie Ihre Kinder.
So, Robin, und jetzt habe ich mal das letzte Wort. Alle Infos zum Unterstützer-Abo und zu Campfire FM mit C am Anfang finden Sie in den Shownotes. Und nun weiter mit der Folge. Debatten waren nicht erwünscht auf dem Parteitag. Ein paar hat es trotzdem gegeben. Und um ein Thema ist die CDU nicht drum herum gekommen, weil das hat die Öffentlichkeit in den vergangenen Tagen und Wochen massiv beschäftigt. Es ist das Social-Media-Verbot für Minderjährige. Und nach diesem CDU-Parteitag, wir werden jetzt gleich erklären, auch warum, rückt ein solches Verbot tatsächlich in greifbare Nähe. Denn auch die SPD hat sich ja dieses Thema zu eigen gemacht. Und deswegen wollen wir einmal die Dynamik der vergangenen Tage und auch die Positionswechsel, die es sowohl bei den Sozialdemokraten als auch in Teilen der CDU gegeben hat und die sehr bemerkenswert sind, einmal nachzeichnen. Also die Entwicklung dieser Debatte. Es wird jetzt kleinteilig, liebe Hörerinnen und Hörer, aber es ist wichtig. Und Robin, dafür gehen wir jetzt zurück ins Frühjahr vergangenen Jahres, als Union und SPD ihren Koalitionsvertrag ausgehandelt haben. Und damals war es für die CDU die heutige Bundesbildungsministerin Karin Prien, die ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige wollte und es auch gerne in den Koalitionsvertrag geschrieben hätte. Aber da war die SPD, die hat sich gesperrt. Und so ist man in den Koalitionsverhandlungen dann mit diesem Thema umgegangen, wie man es mit allen strittigen Themen in diesem Koalitionsvertrag getan hat.
Im Koalitionsvertrag findet sich der Satz, Zitat, bewerten wir schnellstmöglich wissenschaftlich und erarbeiten ein Maßnahmenpaket, Zitat Ende. Und das will nicht die Politik selber machen, das sollen Fachleute machen. Dazu wurde eine Kommission gegründet, die angesiedelt ist beim Ministerium von Karin Prien. Die Kommission heißt Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt. Und die soll Vorschläge machen, wie man Social Media reguliert, unter anderem. Und das soll fertig sein im Sommer diesen Jahres.
Und noch bevor Karin Prien diese Kommission eingesetzt hat, hat Daniel Günther diese Debatte neu losgetreten. Er hat im Sommer vergangenen Jahres in einem Interview mit der Bild am Sonntag ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige gefordert mit der Begründung, ich zitiere aus dem Interview, als Staat haben wir unsere Schutzfunktion in den vergangenen Jahren wirklich vernachlässigt. Und daher sei es höchste Zeit, so Günther, dass ein Paradigmenwechsel eingeleitet und alles getan wird, damit unter 16-Jährige wirklich TikTok-frei, überhaupt frei von Social Media in unserer Gesellschaft aufwachsen können. So Daniel Günther. Und die Grünen sind dann auf den Zug mit aufgesprungen. Die Vorsitzende Franziska Brandner hat ebenfalls ein Verbot gefordert und auch Cem Özdemir hat das getan. Und Robin, auch jemand anders hat sich des Themas angenommen.
Jetzt steigt der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder in die Debatte ein. Und das ist hochinteressant, weil bisher war das ja ein CDU-Thema. Die CDU trug das Thema in die Koalitionsverhandlung, siedelte es an beim CDU-geführten Bundesministerium und ein CDU-Ministerpräsident Daniel Günther machte sich dafür stark. Und jetzt kommt ein CSU-Politiker und sagt das Gegenteil. Markus Söder sagt, das ist totaler Quatsch und realitätsfremd. Ich zitiere, die Forderung sei altbacken, altmodisch und aus der Zeit gefallen und das alles werde es mit ihm niemals geben. Also eine interessante Schlachtaufstellung der Unionsparteien, die hier gegeneinander stehen.
Und es wird noch besser, Robin. Wir sind ja, wie gesagt, immer noch in der Debatte des vergangenen Sommers. Also wir haben Günther, der für ein Verbot ist, Söder, der dagegen polemisiert. Und es gibt dann Manuel Hagel, den Spitzenkandidaten hier in Baden-Württemberg, der sich Söder anschließt.
Cem Özdemir, der Spitzenkandidat der Grünen, war auf der gleichen Welle wie Prien und Günther, also auf der CDU-Welle, wenn man so will. Und Manuel Hagel, der CDU-Herausforderer, der auch Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden will, schließt sich Söder an und sagt, man darf nichts ankündigen, was man nicht realisieren kann, und stellt es so dar, als wäre so ein Social-Media-Altersregulierung gar nicht möglich. Also Hagel schlägt sich auf die Seite von Söder mit einer klaren Spitze gegen Özdemir, den grünen Kandidaten, aber auch gegen seine eigenen Parteifreunde, die das im Bund betreiben.
Ja, und auf die Debatte des Sommers folgt der Winter, und in dem Winter kippt die Debatte dann, und zwar zuerst im Ausland. Im Dezember vergangenen Jahres führte Australien ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige ein, und auch in Großbritannien stimmte im Januar das Oberhaus für einen solchen Schritt. Die Dänen wiederum debattieren gerade ein Mindestalter von 15 Jahren. Und auch in der SPD hat es dann Bewegung gegeben, Robin, und ein Mann hat sich da besonders hervorgetan.
Bisher dachte man ja, die ist pädagogisch und gesundheitlich und so weiter, spricht einiges für ein Verbot, aber es könnte nicht populär sein. Und deshalb wäre die populistische Position, dagegen zu sein. Aber ironischerweise, nicht immer ist Populismus wirklich populär, weil und durch diese internationale Verbotsdebatte oder auch die Verbote, die sich schon materialisieren, und in Deutschland auch, gibt es einen Stimmungsumschwung, der ist sogar messbar. Es gibt einzelne CDU-Landesfürsten, die sogar Umfragen machen und die merken, die Leute in Deutschland sind in ganz großer Zahl auch dafür, dass bei Social Media und Jugend der Staat reguliert. Und so gibt es eine Veränderung, und der Erste, der die Position verändert, ist ein Sozialdemokrat, Alexander Schweizer, ebenfalls ein Wahlkämpfer, aber in Rheinland-Pfalz. Und er hatte noch 2025 gegen starre Altersgrenzen und gegen ein pauschales Verbot argumentiert, merkt jetzt aber, der Wind dreht sich in der Bevölkerung und schafft einen Positionswechsel. Und bei diesem Positionswechsel nimmt er die ganze SPD mit. Die machen nämlich im Februar diesen Jahres ein Papier, Social Media sicher machen. Und da fordert jetzt die SPD, und ich erinnere noch einmal, ein Jahr vorher in den Koalitionsverhandlungen hatte die SPD noch die skeptische Position und hat die CDU gebremst. Jetzt haben wir plötzlich ein SPD-Papier, wo auch drin steht, unter 14 soll es gar keinen Zugang zu Social Media geben, unter 16 soll so eine Jugendversion da sein. Also da ist gedacht, dass der Algorithmus nicht die Inhalte ausspielt, da ist dran gedacht, dass die Videos auch nicht automatisch hintereinander starten und dass man auch keine personalisierten Inhalte hat, was eigentlich so ein bisschen alles der Essenz von Social ist. Und selbst für über 18-Jährige, also für Erwachsene, soll der Algorithmus bei diesen Social-Plattformen standardmäßig deaktiviert sein. Also den müsstest du händisch anklicken, wenn du möchtest, dass TikTok dir Videos vorschlägt. Also eine überraschende und schnelle Wende auf der SPD-Seite.
Ja, und während also die SPD steht, dackelt die CDU hinterher. Und das wenige Tage vor ihrem Bundesparteitag. Man könnte auch sagen, die SPD zwingt die CDU nun zu einer Positionierung, damit es auf dem Parteitag kein Debakel gibt.
Das Thema steht auf der Agenda, und die Bundes-CDU erinnert sich, dass es einen Antrag gibt von der CDU Schleswig-Holsteins, also der CDU von Daniel Günther und von Karin Prien, die ja immer schon für die Regulierung von Social für Kinder und Jugendliche waren. Dieser Antrag, der vorher im Gedärm der Parteitagsvorbereitung ziemlich verborgen war und still an weitere Gremien verwiesen werden sollte, der wird jetzt rausgezogen. Und in diesem Antrag steht nicht nur drin ein Verbot für Social für alle unter 16, sondern da steht auch drin eine Klarnamenpflicht für alle im Netz, also nicht nur für alle Jugendlichen, sondern für alle. Und da steht auch drin die Besteuerung der Digitalkonzerne. Also das ist ein ganz großer Aufschlag. Ja. Und dieser Antrag aus Schleswig-Holstein, der wird jetzt rausgezogen und jemand macht ihn sich fast zu eigen. Und das ist der Bundeskanzler. Der Bundeskanzler gibt ja uns beiden für unseren Podcast in der vergangenen Woche ein Interview. Wir fragen ihn danach. Und im März sagt er, war lange auf einer liberalen Position. Das hätte es eigentlich nicht so mit verboten. Aber in diesem Falle, er hätte sich das alles nochmal angeschaut und glaubt er, dass man da jetzt auch was machen muss. Jetzt hat man also eine Bundeskanzleräußerung und man hat eine Parteitagsregie, die den Schleswig-Holstein-Antrag scharf stellt.
Und das wird zu einem Problem für den Wahlkämpfer Manuel Hagel, der sich ja gegenteilig positioniert hat, in Opposition zu Özdemir. Und dieses Problem muss nun aus dem Weg geschafft werden.
Ja, und dafür treffen sich am Freitagmorgen nach dem traditionellen Gottesdienst, der vor jedem CDU-Parteitag stattfindet und bevor die Tagung wirklich losgeht, treffen sich vier Menschen. Der eine ist Nathaniel Liminski, das ist der Chef der Staatskanzlei von NRW, der aber den Oberhut hat, was Mediendinge anbelangt, also dieser Liminski. Dann Mario Vogt, das ist der Ministerpräsident von Thüringen, der auch schon sehr früh in die Debatte eingestiegen ist und auch mit viel Zahlenmaterial für eine Regulierung immer plädiert hat. Dann Karin Prien, also die zuständige Ministerin, und eben jener Manuel Hagel. Und die Übung ist, wie du schon angedeutet hast, wie kriegen wir die Kehrtwende hin, dass wir zu dem kommen, was die Schleswig-Holsteiner immer schon wollten, was mittlerweile der Koalitionspartner will und was auch die Mehrheit der Bevölkerung zu wollen scheint, ohne unseren Manuel Hagel auf seinem Parteitag in Stuttgart, wo er eigentlich gekrönt werden soll zum großen kommenden Ministerpräsidenten, ohne ihn zu beschädigen. Das ist die Übung, die da gemacht werden muss zwischen Gottesdienst und Antragsberatung. Und die wird gemacht, indem man einen Antrag macht, den man ein bisschen entschärft. Also in diesem Kompromissantrag steht drin, bis 14 Jahre soll es hart verboten werden und bis 16 Jahre so einem besonderen Schutzbedürfnis, so nennen die das, Raum gegeben werden. Also da soll so eine Art Leitversion für gemacht werden. Und die Klarnamenpflicht und die Besteuerung, die verweist man weiter in die Bundestagsfraktion. Also die wird jetzt nicht entschieden. Und dieser Kompromiss hat einen großen Charme und einen großen Haken. Der Charme besteht darin, dass man Manuel Hagel nicht wirklich brüskiert. Der kann also einfädeln in diese Wendung der Partei. Und der Nachteil ist, es ist eigentlich ungefähr das Gleiche, was die SPD kurz vorher beschlossen hat.
Das wollte aber niemand auf dem Parteitag hören. Und man muss sagen, was mit diesem Kompromissantrag ja gelungen ist, das oberste Ziel, eine Debattenvermeidung. Und das ist ja die Strategie für den gesamten Parteitag gewesen. Und dann gibt es ja noch den guten Markus Söder, der ja auch auf dem Parteitag der krönende Abschlussredner war. Und alle haben sich gefragt, was wird Söder sagen?
Fast eine typische CDU-Parteitagskonstellation. Also etwas, wo hinter den Kulissen wirklich bis zur letzten Minute gerungen wird. Und dann auf der Bühne wird das so getan, als wäre alles in Butter. Also es gab noch nicht mal Rede und Gegenrede dazu. Alles still beschlossen, als hätte man sich nie gestritten. Aber das große Fragezeichen, was macht Markus Söder? Markus Söder hat am Schlusstag des Parteitags die letzte Rede gehalten, war schon in Anfahrt auf Stuttgart und keiner wusste, was macht er. Weil Söder hatte sich ja als erster im vergangenen Jahr richtig heftig festgelegt gegen ein Social-Media-Verbot für Jugendliche. Und Söder ist ja selber so der ungekrönte Social-Media-König der deutschen Politik mit seinen ganzen Foot-Videos und was es da sonst noch gibt. Jetzt kursierten drei Möglichkeiten, die unter den Delegierten gewogen wurden und auch unter der Parteiführung. A, Söder bleibt bei seiner ablehnenden Haltung und sozusagen ich bin der Retter der Insta-Accounts der unter 16-Jährigen. Dann hätte aber die CDU die Torte dick im Gesicht gehabt, weil dann wäre der ganze schöne Kompromiss im Eimer. Und die zweite Variante wäre gewesen, auch Söder hat gemerkt, dass der Wind sich gedreht hat und eine Menge Leute finden, dass was die Digitalkonzerne da mit den Kindern veranstalten, nicht in Ordnung ist. Und auch Söder dreht bei und setzt sich an die Spitze der Bewegung und fordert auch ein Verbot. Und deshalb wurde da wirklich fast gebibbert, was macht der in seiner Rede und was hat er getan? Nix. Söder hat einfach in seiner Rede zu den Social Media Verbotsplänen gar nichts gesagt und sich nicht positioniert. Und das wird natürlich jetzt weiter über den Parteitag hinaus interessant und deshalb auch, damit die Leute nicht denken, wir machen hier Parteitags Mäusekino. Wir haben jetzt zwei Regierungsparteien in Europas größter Volkswirtschaft, die beschlossen haben, dass Social Media für Jugendliche hart reguliert wird. Und das wird auch in Europa Nachahmer finden. Also die Regulierung von Social ist jetzt ein ganzes Stück näher gerückt. Total unspektakulär verhandelt. Viele Delegierte haben es nicht mitgekriegt. Aber auf diesem Parteitag ist wirklich etwas passiert.
Und was auch passiert ist bei diesem Antrag, dass die Strategie Debattenvermeidung voll aufgegangen ist. Selbst Söder hat da mitgespielt. Aber es gab dennoch auf diesem an sich debattenarmen Parteitag ein paar kleine Diskussionen. Und unter den kleinen Diskussionen war die größte die um den Antrag der Jungen Union mit dem Titel Reformjahr 2026 Mut zu Entscheidungen.
Die Junge Union ist ja seit der großen Rentendebatte im Bundestag im vergangenen Jahr eingeführt als sozusagen die Pressure Group für Reformen. Und an diesem Image wollten sie weiterarbeiten und haben deshalb einen Antrag vorgelegt mit nicht nur einer Reformposition, sondern ganz vielen.
Ja, der Antrag war prall. Manche haben ihn eine Stopfgans genannt. Andere haben gesagt, endlich mal ein Gesamtkonzept. Und tatsächlich hat der Antrag 20 Punkte beinhaltet. Und ich nenne jetzt nur mal einige. Also in diesem Antrag stand unter anderem Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln, Rente mit 63 abschaffen, Nachhaltigkeitsfaktor wieder einsetzen, Begrenzung der versicherungsfremden Leistungen in der Krankenversicherung, Einführung von Karenztagen, Reduzierung der gesetzlichen Krankenkassen.
Die Junge Union hat was Interessantes gemacht. Wir hatten ja vor dem Parteitag die Debatte, dass so einzelne Reformvorschläge hochpoppten. Ja, Hörer des Podcasts erinnern sich Lifestyle-Teilzeit, erinnern sich an eine gewisse Zahndebatte. Ja, also es kam aus dem, ich sag mal, Reformmilieu im Umfeld der CDU Einzelvorschläge. Und dann hatte die Parteiführung gesagt, so kann man die Debatte nicht führen. Wir müssen in Gesamtkonzepten reden. Und das, was die JU jetzt da eingebracht hat, auch richtig schön antragsmäßig in Schriftform, das war ein Gesamtkonzept. Das war eigentlich eine kleine Agenda. Also man könnte sagen, sie haben das geliefert, was sich die Führung gewünscht hatte. Nur, wenn man weiß, wie ein Parteitag läuft, dann weiß man, wenn man 20 Punkte in einen Antrag bringt, hat man auch an 20 Stellen Angriffsfläche. Ja? Also wenn man einen Akzent setzen will und den auch durchfechten will gegen das Establishment, dann konzentriert man sich besser. Und dass die JU hier so in die Vollen gegangen ist und dieses 20-Punkte-Papier rund um Reformagenda vorgestellt hat, gibt einen Hinweis, dass sie dachten, sie müssen dieses Reformpanorama mal zeichnen auf dem Parteitag. Aber ich glaube nicht, dass sie geglaubt haben, dass sie dafür eine Mehrheit kriegen.
Ja, zu den leidenschaftlichsten Gegenrednern gegen diesen Antrag hat Karl-Josef Laumann gehört. Das ist der Übervater des Arbeitnehmerflügels der CDU. Und er hat aber auch vor allem taktisch argumentiert. Also wenige Tage vor Landtagswahlen die Karenztage zu beschließen, so Laumann, eigne sich für große Kampagnen in den Betrieben gegen die CDU. Und überhaupt alles über einen Löffel zu bürsten, so Zitat Laumann, da frage er sich, wie sollen die Wahlkämpfer denn da einen anständigen Wahlkampf führen? Und mit dieser Argumentation ist Laumann ja dann dem inoffiziellen Leitmotiv des Parteitags gefolgt, keine Angriffsfläche vor den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bieten.
Laumanns Auftritt wirklich, den kann man so in irgendwie so einem Politikseminar zeigen, wie Parteitag funktioniert. Ne? Also die Ausgangsposition ist, da kommen diese jungen Leute und die schlagen etwas vor, was ja in Wirklichkeit die Mehrheit der Delegierten ähnlich sieht. Also die wissen ja, dass solche marktwirtschaftlichen Reformen gemacht werden müssen. Das weiß auch Friedrich Merz, das wissen die. Also diese jungen Leute tragen den Älteren also eigentlich den eigenen Text vor und natürlich haben die Älteren schlechtes Gewissen. Ne? Und dann kommt der Laumann und gewinnt erstmal Glaubwürdigkeit, weil er so authentisch wirkt. Ne? Der spricht da mit rotem Kopf und gestikuliert und also lebt so richtig diese Stimme der Arbeiterklasse in der CDU. Also das ist schon mal, muss man erstmal drauf haben. Und dann dieses taktische Argument, also er nennt die Wahlkämpfer, ne? Also wenn wir jetzt hier das beschließen, dann gibt es Kampagnen gegen uns. Und dann von diesen ganzen JU-Vorschlägen nennt er die Karenztage. Ja? So, und die Karenztage sind so ein altes CDU-Trauma. Also da geht es um Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Ne? Das gibt es in Deutschland seit 1956, in Westdeutschland damals ein riesenlanger Streik, also auch für die SPD-Seite ein Identitätsthema, aber für die Union-Seite aus einem ganz anderen Grund, weil 1996 in der sozusagen auf der Zielgerade der Kohl-Regierung haben die mal diese Lohnfortzahlung im Krankheitsfall eingeschränkt. Das war so eine Reformbemühung, die hat damals Wolfgang Schäuble vorangetrieben. Also die haben das eingeschränkt, es gab ein Riesentheater, die Gewerkschaften haben wahnsinnig mobilisiert und die Arbeitgeber, die vorher die CDU zu diesen Reformen gedrängt hatten, haben dann Tarifverträge mit den Gewerkschaften gemacht, wo sie diese Lohnfortzahlung von sich aus wieder zuerkannt haben. Und 1998 bekannterweise hat Kohl die Bundestagswahl verloren und in der CDU-Parteigeschichte wird das so erzählt, wir haben Reformen gemacht, die Arbeitgeber sind uns in den Rücken gefallen und dann haben wir auch noch darüber die Bundestagswahl verloren und 1999 hat Rot-Grün das alles wieder eingeführt. Und das hat alles Laumann nicht gesagt, aber die Karenztage als Stichwort eröffnet diesen Erinnerungs- und emotionalen Hallraum, den ich jetzt auch mal erklärt habe. So, und darum war dieser Laumann-Auftritt, der ja so völlig emotional wirkte, in Wirklichkeit verdammt raffiniert.
Am Ende war es dann Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, der die Bühne betrat und dafür warb, den Antrag an die Bundestagsfraktion zu überweisen.
Ja, wir beide haben uns ja noch unterhalten, also bevor Laumann kam. Da hatte die Junge Union ja richtig Momentum. Johannes Winkler hat das wirklich klug vorgetragen. Und da haben wir beide, die wir da auf der Pressetribüne saßen, noch besprochen, wenn die Debatte in die Richtung der JU läuft, ob Merz reingehen muss. Also ob Merz versuchen muss, das zu entscheiden. Und du hast gesagt, ja, vielleicht auch Carsten Linnemann. Aber bis auf diese Ebenen kam es gar nicht, sondern das hat Michael Kretschmer gemacht, der Ministerpräsident von Sachsen. Und auch mit dem Argument, mit dem taktischen Argument, ja, also nicht jetzt machen und in Ruhe darüber reden. Also das ist auch etwas, wer von den Hörerinnen und Hörern noch nicht auf dem CDU-Parteitag war, das ist echt typisch. Da war keine Debatte, wo es ging um Ja oder Nein, sondern die Debatte war eigentlich Ja oder besser jetzt nicht drüber reden. Und die Mehrheit der Delegierten hat sich entschieden für besser jetzt nicht drüber reden.
Und Stichwort besser jetzt nicht drüber reden. Um einen Parteitag zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, was passiert ist. Aber es ist genauso wichtig zu wissen, was nicht passiert ist. Und damit sind wir bei einem Antrag, den die Mittelstandsunion und der Arbeitnehmerflügel gemeinsam eingebracht haben, und zwar zur Klimapolitik. Und wenn CDA und MIT etwas gemeinsam tun, dann ist das eine wirkmächtige Flügelzange und das lehrt uns auch die Geschichte der CDU.
Auch das muss man verstehen. Die Union hat ja dieses Bild von sich selbst als Volkspartei. Also aus der Unionsweltsicht hat die SPD einen Klassenstandpunkt. Die Union hingegen versöhnt Klassengegensätze. Deshalb immer, wenn MIT und CDA was gemeinsam auf den Weg bringen, was allerdings nicht so häufig passiert, hat das immer schon eine große moralische Durchschlagskraft. Und die haben natürlich auch eine Menge Delegierte. Und so haben zum Beispiel MIT und CDA im Jahr 2014 eine Steuerbremse durchgesetzt. Steuerbremse meinte die Abschaffung der kalten Progression. Und wenn die Hörer jetzt denken, Moment mal, das war doch ganz normale CDU-Programmatik. Ja, das war aber nur CDU-Programmatik, weil auf diesem Parteitag gegen die Kanzlerin Angela Merkel und gegen den Finanzminister Wolfgang Schäuble, also nun wirklich Schwergewichte, CDA und MIT noch gemeinsam mit der Jungen Union das durchgesetzt hatten, dass die kalte Progression zurückgedrängt werden soll. Damals zwei Namen, die man heute noch kennt. Für die CDA ein gewisser Laumann, der in diesem Podcast schon eine Rolle spielte. Und für die MIT ein gewisser Carsten Linnemann, der heute Generalsekretär ist und auch schon im Podcast eine Rolle spielte.
Und heute sind es Gitta Connemann für die MIT und Dennis Radke für den CDA, die diesen Antrag verfasst haben. Und der Antrag heißt: Arbeitsplätze in Mittelstand und Industrie sichern, Wettbewerbsfähigkeit stärken, Klimaschutzziele anpassen und harmonisieren. Und dieser Antrag zielt darauf ab, das deutsche Klimaziel von 2045 auf 2050 zu verschieben, also so wie es in der EU vereinbart ist, und gleichzeitig auch noch auf eine Neudefinition der Klimaneutralität auf europäischer Ebene. Robin, du hast dir diesen Antrag ganz genau durchgelesen. Erzähl mal.
Ja, weil der Antrag hätte ins Zentrum unserer Debatte geführt. Ja, wir haben ja im Moment ein Problem von Deindustrialisierung. Es gehen massig Arbeitsplätze in der Industrie verloren. Und es gibt Leute, die sagen, das hat mit unserer Klimapolitik zu tun. Ich will das hier gar nicht inhaltlich entscheiden. Aber in diese Stimmung in der Industrie und weit darüber hinaus wäre dieser Antrag gegangen. Und der sehe nicht weniger vor als eine Anpassung der nationalen und europäischen Klimaziele, was natürlich im Klartext heißt, das deutsche Klimaziel zu verschieben. Weil das deutsche Klimaziel ist 2045 und das europäische Klimaziel ist 2050. Weiter sah dieser Antrag vor, die Definition von Klimaneutralität zu verändern. Also Klimaneutralität sollte nicht mehr sein, dass man einfach keine Emissionen mehr macht, sondern sollte großflächig Ausgleichsmöglichkeiten einrechnen. Ja, also dass man durch Aufforstung, durch CCS-Technologie, aber auch durch Maßnahmen im Ausland sozusagen für Klimaschutz sorgen kann und dann ein paar Emissionen hier weitermachen kann. Auch hier, ich gehe nicht in die Details, weil es geht uns ja um den politischen Prozess. Und ein drittes war, in dem Antrag wurde gefordert, die Sicherung kostenfreier Zuteilung von Emissionszertifikaten in den nächsten Jahren. Und das klingt kompliziert, ist aber wahnsinnig wichtig, weil das ist dieser ETS-Handel, also dass CO2-Emissionen einen Preis bekommen und dass das stückweise immer weiter ausgeweitet wird. Das alles wäre in seiner Konsequenz ein direkter Angriff auf die bisherige deutsche Klimapolitik gewesen.
Du hast gesagt, es führt in den Kern der Debatte. Eine Frage, die ja auch im Raum steht, ist, ob diese Klimapolitik angesichts der jetzigen geopolitischen Lage überhaupt noch tragbar ist.
Ja, das war das Argument der Antragsteller. Das Argument war, wir sind in einer neuen Weltlage, die regelbasierte Ordnung bricht zusammen. Das ist ja auch das, was Friedrich Merz die ganze Zeit vorträgt und wer würde da widersprechen? Und in dieser Weltlage braucht die deutsche Industrie einfach mehr Spielräume. Das ist etwas verkürzt gesagt, aber das war das Argument für diesen Antrag.
Und dann kommt jetzt wieder mal ein Mann ins Spiel, dessen Name heute schon ganz oft gefallen ist, nämlich Manuel Hagel. Der hat hinter den Kulissen klargemacht, das Thema muss abgeräumt werden, weil man sonst Özdemir, seinem Konkurrenten im Wahlkampf, ein Thema liefern würde. Und Robin, Hagels Furcht vor Özdemir scheint ja sehr, sehr groß zu sein, weil er hätte sich ja auch gerade in der Klimapolitik von Özdemir abgrenzen können und das zu einem Wahlkampfvorteil vielleicht auch zu machen.
Ja, genau. Also ich meine, bedenke mal die Situation in Baden-Württemberg, dem Land, in dem gewählt wird, wo zum Beispiel Bosch 13.000 Stellen abbaut in Deutschland. Also wo ja die beschriebene Angst vor Deindustrialisierung, die ist ja präsent, wie sie noch nie war. Und man hätte sich selbstverständlich denken können, dass ein CDU-Kandidat sagt, wir sehen diese Probleme und wir brechen mit einer gewissen grünen Klimapolitik und hätte dann das sozusagen als Wahlkampf-Auseinandersetzung scharf gestellt gegen einen grünen Cem Özdemir, der dann hätte erklären müssen, nein, die deutsche Klimapolitik ist richtig und die macht die Industrie nicht kaputt und weiter so. Und dann hätte man abstimmen können. Also das war ja, ich will jetzt nicht sagen, das war zwanghaft angelegt, aber auf jeden Fall war es möglich und wäre ja auch ein wahnsinnig interessanter Wahlkampf geworden. Aber die CDU entscheidet sich anders. Sie entscheiden sich, nicht in diese Debatte zu gehen und stattdessen den Antrag, über den wir gesprochen haben, umzuschreiben. Und umzuschreiben ist fast ein zu sanftes Wort. Eigentlich wird in dieser Antrag ausgeweitet und neu aufgefüllt.
Robin, um das mal anschaulich zu machen, lese ich jetzt mal den ersten Satz vor, wie er im ursprünglichen Antrag gestanden hat. Ich zitiere: Die CDU Deutschlands fordert eine Anpassung der nationalen und europäischen Klimaschutzziele, um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, die Leistungsfähigkeit des Mittelstands als Rückgrat der industriellen Wertschöpfung sowie den Erhalt von Arbeitsplätzen unter den veränderten wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen gleichermaßen zu sichern. Zitat Ende. Robin, und jetzt kommst du mit dem ersten Satz des überarbeiteten Antrags.
Wir Christdemokraten sehen uns in der Verantwortung, die Schöpfung zu bewahren. Also die beiden Sätze haben nicht mehr viel miteinander zu tun und auch der Rest von dem Antrag, also das Ziel 2045 für Klimaneutralität in Deutschland bleibt unangetastet. Der Begriff Klimaneutralität wird nicht neu definiert und von weiter kostenloser Zuteilung von Emissionszertifikaten ist auch nicht die Rede. Und auch der Satz von der nationalen Überforderung, also die Kernfeststellung des Antrages, wird gestrichen. Ja, das haben zwei Leute gemacht. Einer, der in unserem Podcast interessanterweise ständig vorkommt, Karl-Josef Laumann, und ein gewisser Andreas Jung, stellvertretender Parteivorsitzender, und Baden-Württemberger. Also diese beiden werden zu CDA und MIT geschickt, um denen den Zahn zu ziehen. Und sie ziehen ihnen den Zahn gründlich.
Aber damit auch wirklich nichts schief geht, hat man Vorsichtsmaßnahmen ergriffen für den Fall, dass es doch noch von irgendwem Versuchen geben sollte, den ursprünglichen Antrag wieder aufs Tapet zu bringen.
Genau, wir haben ja gesagt, wir erzählen diese Geschichte, damit verstanden wird, wie wichtig es auch ist, was auf einem Parteitag nicht passiert. Und jetzt hat man schon diesen Antrag entschärft. Aber es besteht ja die theoretische Gefahr, dass einer der 1001 Delegierten, von denen eine ganze Menge das eigentlich so sieht wie der Ursprungsantrag, einfach aufsteht und sagt, Antrag zur Geschäftsordnung, ich will den Antrag in der Ursprungsfassung abstimmen. Ist ja theoretisch möglich, ist ja immer noch eine Demokratie. Und dagegen werden Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Erstmal gibt es unmittelbar vor dem Parteitag ohne Öffentlichkeit ein Treffen, das von der Klimaunion, einem kleinen Verein in der CDU, der sich für Klimapolitik interessiert, gemeinsam mit der CDA, also den Arbeitnehmern, die gerade noch das andere unterschrieben haben, organisiert wird und dem Evangelischen Arbeitskreis. Und dieses Treffen heißt: Welche Rolle spielt christliche Ethik in der Politik? Klingt furchtbar harmlos, ist nach Teilnehmerangaben, wir wurden da nicht reingelassen, auch völlig harmlos gelaufen, wäre aber natürlich eine Möglichkeit geworden, wenn dieser Antrag aus der Klimapolitik wie bisher auszusteigen scharf gestellt worden wäre, hätte man dort mit großer weltanschaulichen Hintergrund Gegenmaßnahmen einleiten können, einen anderen Ton setzen können.
Und damit die Klimabrandmauer auch wirklich steht, ist eine zweite Sicherheitsmaßnahme eingeführt worden. Es hat sich eine WhatsApp-Gruppe mit dem Titel Gutes Klima auf dem Bundesparteitag zusammengefunden. Mitglieder 12 Klimapolitiker, die bereit waren, notfalls einzugreifen auf der Bühne, falls der Ursprungsantrag nochmal irgendwie zum Thema werden sollte.
Dazu kam es nicht, aber lustig war, diese WhatsApp-Gruppe hatte als Bild das Parteitagslogo Verantwortung verpflichtet.
Und jetzt ist die große Frage, warum haben MIT und auch CDA das mitgemacht, dass ihr Antrag so dermaßen verwässert worden ist, dass vom Ursprung nichts mehr übrig geblieben ist?
Bisher klingt das ja alles wie ein großer Sieg der orthodoxen Klimapolitik. Aber wenn man diesen komplett verwässerten Antrag bis zum Ende liest, da kommt ein ganz interessanter letzter Satz, den lese ich jetzt mal vor. In den letzten Jahren hat sich die Weltlage dramatisch geändert. Wir befinden uns in einer geopolitischen Zeitenwende. Ich lasse jetzt ein bisschen was aus und spiele vor. Und dann kommt große Herausforderungen veranlassen uns zu klären, welche Schlussfolgerungen wir ziehen, um eine international wettbewerbsfähige Wirtschaft mit guten Arbeitsplätzen und Klimaschutz zu verbinden. Da ist also schon angelegt, dass man sehr wohl nochmal nachdenken will. Und jetzt kommt's. Die Debatte dazu führen wir in der CDU unter Einbeziehung von Experten von außen, faktenbasiert, transparent und mit Offenheit. Zitat Ende. Und wer jetzt denkt, das ist doch alles selbstverständlich, kennt nicht den CDU-Sprech, weil das sind Codeworte für etwas, was diesen Antragstellern, die sich eine andere Klimapolitik wünschen, versprochen wurde, nämlich ein Werkstattgespräch. Es wird bald ein Werkstattgespräch Klimaschutz in der CDU geben.
Und bei Werkstattgesprächen, da klingelt's ja, Robin, denn Werkstattgespräche, die gab es auch 2019. Damals war Annegret Kramp-Karrenbauer die frisch gewählte Bundesvorsitzende und es ging um das Thema Migration.
Annegret Kramp-Karrenbauer setzte sich ja durch in der Frage, wer wird Parteivorsitzende nach Angela Merkel, und sie setzte sich durch gegen einen gewissen Friedrich Merz. Und das schaffte Frau Kramp-Karrenbauer, indem sie durch einen völlig überraschenden Move Konservative auf ihre Seite zog, denen sie nämlich versprach, ein Werkstattgespräch Migration zu machen. Und das passierte dann auch, als Frau Kramp-Karrenbauer Parteivorsitzende war im Februar 2019. Da trafen sich Experten, Fachleute, auch der Chef der Grenzpolizei im Adenauerhaus und haben ganz offen gesprochen, wie könnte es denn in der Migrationspolitik anders laufen. Angela Merkel hielt das für eine ganz schlechte Idee, trank einen Cocktail mit Annette Schavan und Monika Grütters in einem nahegelegenen Hotel und wurde völlig zufällig dabei von der Bild-Zeitung erwischt. Und Frau Kramp-Karrenbauer hat es aber durchgezogen. Und am Ende dieses Werkstattgesprächs ging sie in die Nachrichten und wurde von Ingo Zamperoni gefragt, heißt das, sie wollen die deutsche Grenze dicht machen? Die Antwort damals von Kramp-Karrenbauer war: Wir haben gesagt, als Ultima Ratio wäre das durchaus auch denkbar. Und diese Äußerung überschrieb natürlich das berühmte Wort von Angela Merkel von 2015 bei Anne Will: Wir können die Grenze nicht schließen. Also das Werkstattgespräch war der Einstieg in die Revision der Merkelschen Flüchtlingspolitik. Und deshalb ist es in diesem Zusammenhang so wichtig, weil natürlich ein Werkstattgespräch zur Klimapolitik auch der Einstieg in die Revision der bisherigen Klimaschutzpolitik der CDU werden könnte.
Das ist ja sehr bemerkenswert, denn die CDU ist ja die Partei, die in Deutschland die weltweit ambitionierteste Klimapolitik verabschiedet hat, deren EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Green Deal erdacht hat.
Ja, das ist das Bemerkenswerte. Wenn man so möchte, hat keine Partei auf der ganzen Welt mehr für einen forcierten Klimaschutz getan als die CDU in Deutschland und Europa. Die wesentlichen gesetzlichen Werke, die in diese Richtung drängen, sind von CDU-Politikerinnen geschrieben worden. Aber die Partei kann sich damit überhaupt nicht mehr identifizieren. Wie oft sind wir beide auf diesem Parteitag angesprochen worden, wie überrascht man gewesen sei, dass wir Friedrich Merz in unserem Interview überhaupt nach Klimaschutz gefragt hätten und wie überrascht man war, dass Friedrich Merz den Klimaschutz in dem Interview so hochgehalten hat. Und es ist fast so ein bisschen so, als dürfe man sich mit klimapolitischer Expertise und Engagement nicht mehr erwischen lassen. Die haben eine junge Frau ins Präsidium gewählt, namens Wiebke Winter, Fraktionsvorsitzende in Bremen. Und diese Wiebke Winter ist Mitbegründerin und stellvertretende Vorsitzende der Klimaunion. Das wissen die Delegierten aber nicht, weil in ihrer Vorstellung hat Wiebke Winter das einfach mal verschwiegen.
Was aber Allgemeinwissen ist, lieber Robin, zumindest in diesem Podcast, ist, dass du das letzte Wort hast.
Auf Wiederhören.
Machtwechsel ist eine Produktion von Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander in Zusammenarbeit mit Studio Bummens. Redaktion und technische Produktion Astrid Alexander. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Sarah Omar. Marketing Saskia Tönz. Musik Chris Kalis. Und mein Name ist Roland Kaiser.
Machtwechsel erscheint jeden Mittwoch und Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie Machtwechsel auf der Plattform Ihrer Wahl. Und wenn Sie unsere Arbeit schätzen, dann unterstützen Sie uns mit einem Abo auf Campfire FM.